Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Es wird nicht leicht für Sie, er hat schon recht. Aber das Letzte, was Sie gesagt haben, soll genau auch die Quintessenz sein. Die Verbindung zwischen dem Denken und dem intuitiven, gefühlvollen Momenten. Das soll dabei herauskommen, was ich Ihnen erzähle. Ich will anfangen, das Weltbild, was wir heute haben, etwas Ihnen genauer darzustellen mit den neuen Ergebnissen, den Menschen in diesem Weltbild und vor allem dann etwas, was eigentlich völlig übersehen wird, nämlich das Bewusstsein letztlich alles in die Realität führt. Das ist jetzt wichtig, dass Sie sich das vorstellen. Ich habe Ihnen hier mal ein Atom rausgezeichnet und zwar so vergrößert, dass der Atomkern so groß wie ein Fußball ist, ungefähr 20 cm Durchmesser. Das nächste Elektron im Fall des Wasserstoffprotons, also dem einfachsten Atom, was wir kennen, wäre jetzt 10 Kilometer entfernt. Das heißt, zwischen den einzelnen Atomkernen und zwischen Atomkernen und Elektronen, die hier rumkreisen, gibt es einen enormen Raum. Der ist leer, der ist massefrei, da gibt es nichts außer Leere, was die alten Weisen auch schon immer sagten. Ich gehe zurück, ich frage Sie, wenn wir diese Leere aus unserem Körper herausnehmen würden, wie groß? Sie sagen so, wer bietet weniger? Wie viel? Stecknadelkopf ist schon ganz, ganz schön. Man müsste uns mit dem Mikroskop suchen. In der Größenordnung, wie Sie so sind, ich gebe mal rund 2 Meter an, wären wir 20 Mikroskop. Naja, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. 1,50 bis 2 Meter, das ist eine. Wissen Sie, mit dem Mikroskop muss man sie immer suchen. 20 Mikrometer wären sie groß. Ich will Ihnen das hier deutlich machen. Hier unten steht es nochmal. Wir und alle andere Materie bestehen zu 99,999% und Sie können jetzt weitere 7,9 noch hinten dran führen. Es ist fast 100% aus Masse, Leerem. Und das nennt man dann Vakuum in der Physik. Sie bestehen aus absolutem Vakuum. Dass Sie trotzdem mit der Faust nicht durchhauen können durch Ihren Körper, liegt daran, dass die Bindung zwischen den Molekülen eine enorme Kraft besitzen. Da unten sehen Sie es nochmal mit dem Mikroskop. 20 Mikrometer. Damit Sie sich es für immer vorstellen können, zieht man Sie so hoch, 300 Meter hoch, wie ein Eiffelturm. Und nimmt jetzt das Vakuum aus Ihrem Körper raus. Dann bleibt die Größe eines Flohs übrig. 3 Millimeter. Es ist Ihnen doch wohl klar, wenn wir vollständig, ich kann ruhig vollständig sagen, von 99,999999999% des Raumes, masseleerer Raum, wenn Sie also vollständig aus diesem masseleeren Raum bestehen, dann kommt doch diesem Raum eine viel größere Bedeutung fürs Leben zu, als ihren Massen, auf die wir uns aber immerfort einschießen, weil wir sie sehen können, weil wir messen können. Dieser masselose Raum unseres Körpers geht fließend über in den identischen Raum der umgebenden Luft, natürlich weiter in die Atmosphäre der Erde und schließlich in den Kosmos, bis in die Unendlichkeit des Universums, eben im Hintergrundfeld. Jetzt verstehen Sie, was ich ganz am Anfang sagte. Wir sind Raum-Zeit-Konstruktion und wir schwimmen in einem Meer der Möglichkeiten, mit unseren Massen. Und Materie ist die Zusammensetzung aus Masse und leerer Raum, konstruiert zu Form, Struktur, Gestalt. Das sind wir Menschen, das sind die Organismen, das sind die Bäume. Dieses Hintergrundfeld ist unendlich und ewig. Nochmal, das Meer aller Möglichkeiten. Und was ist da drin in diesem Meer aller Möglichkeiten? Unvorstellbar viel Energie und Information. Ein Plenum. Da unten sehen Sie nochmal die Bezeichnung. Zielfeld, Nullpunktfeld. Laut Wieler, ein Pionier der Quantenphysik, in hohem Alter, vor nicht allzu langer Zeit verstorben, er sagt, das Vakuum einer Glühbirne, Sie können sich's gut vorstellen, enthält so viel Energie, dass alle Meere dieser Erde zum Kochen gebracht werden können. Wir Organismen können allerdings daraus nur einen kleinen Teil bisher abziehen. Wer das schafft, dort mehr rauszuziehen, hat gewonnen. Dann haben wir kein Energieproblem mehr. Aber wir nutzen diese Phase sehr stark zum Informationsaustausch. Und jetzt schauen Sie, dazu werden aber bisher nur 5% der vorhandenen Gehirnkonstruktionen verwendet. Das wird uns gleich noch beschäftigen, weil es gibt immer mehr Fakten, die zeigen, dass 95% der universellen Umweltenergien für uns bisher nicht erfassbar sind und bis heute auch ein Rätsel sind. Wir leben in der sichtbaren Welt. Die sichtbare Welt ist die Welt der elektromagnetischen Schwingungen. Licht gehört dazu. Wir sehen uns ja, indem jetzt elektromagnetische Schwingungen von diesem Licht und von draußen Licht auf Sie fällt. Ein Teil von diesem Licht wird absorbiert in Ihren Klamotten, in Ihrem Gesicht. Ein Teil wird Elektronen anregen, die fallen wieder zurück in Ruhezustand, schicken dabei wieder eine elektromagnetische Welle aus. Und das sehe ich jetzt, weil meine Augenhintergrund, meine Retina davon angeregt wird. Das nennen wir unsere sichtbare Welt. Aber nun schauen Sie mal, wie groß ist diese Welt, energetisch gesehen im Rahmen des Ganzen. 5% sichtbare Materie, hier, sichtbare Materie, 5%. Dann kommt eine Materie, die sehen wir überhaupt nicht, die ist aber überall bei uns, in uns und überall. Und dann gibt es noch die große, große Bereich der dunklen Energie. Nichts davon kriegen wir mit. Sie wechselt nicht mit uns. Doch, sie tut es, bloß wir sehen sie nicht und wir können sie im Augenblick nicht messen. Ganz schlimm wird es hier, weil das ist eine italienische Professorin, die stellt fest, dass das elektromagnetische Bereich nur 0,005% ausmacht. Aber davon leben wir. Was für eine Illusion, in der wir hier hängen. Das ist dieser große Irrtum, vermeintliches Wissen. Das, was wir sehen können und als Lebensumstände definieren, macht maximal 5% aus. Die übrigen enormen 95% folgen nicht den Gesetzen, die wir normalerweise Naturgesetze nennen. Wir verstehen das Universum noch nicht. Es ist übernatürlich, hat aber einen deutlich größeren Anteil als das Beobachtbare, was wir mit natürlich benennen. Ihr Handy am Ohr, was das alles anstellt in Ihrem Körper. Das ist mein Hauptgebiet, aber dafür wollen wir heute nicht reden. Da halte ich woanders Vorträge. Wir wollen uns Punkt 2 heute anschauen. Modulation der Materie durch den Geist. Und da sehen Sie, da kommt jetzt die Überschrift, die überragende Rolle des Unter- und Bewusstseins als Realitätsschalter. Paul Davis war ein Schüler von Hawking, diesem Zeitpapst aus England. Die Lehre der Quantenphysik ist, dass Materie eine konkrete, gut abgegrenzte Existenz allein in Verbindung mit dem Geist erlangen kann. Quantenphänomene sind undefiniert bis zu dem Moment, wo sie irgendwie gemessen werden, also irgendwie beobachtet werden. Man kann natürlich fragen, was macht eine Quantenentität, bevor sie beobachtet und damit real geworden ist? Laut neuer Physik, die unbeobachtete Entität existiert nur in einer kohärenten Überlagerung. Ein möglicher Zustand. Erwin Schrödinger hat das damals, 1926 bereits postuliert. Aber in dem Augenblick, in dem eine Messung, analog eine Beobachtung durchgeführt wird, kollabiert die Wellenfunktion mit den vielen Zustandswahrscheinlichkeiten und das System ist gezwungen, einen einzigen Zustand anzunehmen. Das System ist in die Realität geschaltet worden. Und das passiert genauso mit Information. Auch Information kann in einen sogenannten klassischen Zustand versetzt werden. Und dann gibt es Sinn und Bedeutung. Und womit gebe ich Sinn und Bedeutung für Information? Einmal natürlich mit dem Intellekt und zum Zweiten mit meinen Gefühlsmöglichkeiten. Die Gefühlsqualitäten ist die integrative Bewertung einer Umwelt, indem ich Sinn und Bedeutung gebe, mithilfe des Gefühls. Gut, schlecht, schön, voller Frieden, voller Hass, alles das ist Gefühlsmoment. Man hat Versuche gemacht, Experimente haben ergeben, erstaunlicherweise. Wenn eine Maschine Quantensysteme misst, dann bleiben die Ergebnisse so lange in einer Superposition, also im Meer aller Möglichkeiten, bis ein bewusster Mensch die Messung der Maschine beobachtet und Sinn und Bedeutung gibt. Bewusstsein und Unterbewusstsein, und beim Unterbewusstsein meine ich unsere Gefühlsstrukturen. Also Bewusstsein ist das, mit dem wir täglich alles organisieren, und das Unterbewusstsein, das ist das, was automatisch abläuft, indem Gefühle, die angeboren sind, zum Einsatz kommen. Lässt die Wellenfunktion kollabieren. Kopenhagener Interpretation. Wir müssen uns das definieren. Was meinen wir jetzt damit? Bewusstsein ist ein Agens eines Wesens, das bewirkt, dass Informationen als solche erkannt und zielgerichtet verarbeitet werden können. Und das nenne ich Geben von Sinn und Bedeutung. Zum Bewusstsein gehört alles Mögliche, die Gedanken, die Erkenntnisse, die Erfahrungen, Wissen, Wille, Wünsche, aber auch alle Gefühlsmodalitäten. Dann hatten wir vorhin gesagt, zum Schöpfertum gehört das universelle Informationsfeld oder Bewusstseinsfeld. Was ist das? Es enthält die Summe aller Bewusstseinsmomente jedes Einzelwesens und bewirkt die universelle Schöpferkraft. Und interessant ist, laut der Martinus ist einer von den Philosophen, die das postulieren, die Fähigkeit zur Schöpfung ist ungeschaffen und ewig. Auch Paul Wigner sagte, die Quantentheorie beweist die Existenz eines universellen Bewusstseins im Universum. Und das ist ganz interessant, die tantrischen Mystiker Tibets bezeichnen den Stoff der Gedanken als Zahl und vertreten die Ansicht, dass jede mentale Aktivität Wellen dieser geheimnisvollen Energie erzeuge. Sie hielten das gesamte Universum für eine Hervorbringung des Geistes, geschaffen und belebt durch das kollektive Zahl aller Lebewesen. Also genau das, was Martinus auch schon sagte. Wir mit unserem Bewusstsein sind Teil des universellen Bewusstseins, und mit unserem Bewusstsein erschaffen wir gleichzeitig auch mit das Universelle oder verändern auch gleichzeitig das universelle Bewusstsein. Übrigens sagte Albert Einstein das ist bloß kaum bekannt. Ein menschliches Wesen ist ein Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Es erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle, als etwas von allem anderen Getrenntes, und er sagt, eine Art optische Täuschung seines Bewusstseins. Also wir denken immerfort, wir als Individuen stehen hier und arbeiten nur für uns. Dass wir letztlich doch alle zusammengehören über den Umweg des universellen Bewusstseins, wird uns nicht deutlich. Möglicherweise hat sich der Michelangelo dabei was gedacht, als er in der das Fresko in der Kapelle Sixtus IV. Aufgebaut hat. Er nannte das die Erschaffung Adams, die Verbindung von göttlichem und menschlichem Bewusstsein. Ja, warum nicht? Diese Form hier hat eben auch die Form des Gehirns. Und das ist das universelle Bewusstsein. Und es berührt sozusagen die Formstrukturgestalt des Menschen oder anderer Organismen. Und wir können uns wieder definieren, was ist universeller und individueller Geist. Auch dieses Wort wird ja immer wieder gebraucht. Information wird in einem Feld, die Physiker sprechen zu gerne jetzt von Feldern, nicht mehr von Kräften, sondern von Wechselwirkungen mit Feldstruktur. Information wird in einem Feld aufgenommen, gespeichert, intelligent zielgerichtet verwertet, mit Sinn und Bedeutung verknüpft, und das nennt sich insgesamt mit einem Bewusstsein verarbeitet, das Erfahrung ermöglicht. Und jetzt das individuelle Bewusstsein, wir hatten die ganze Zeit vom universellen Bewusstsein gesprochen, erschaffen vom Ich des individuellen Wesens, Teil des universellen Plenums, das haben wir immer schon wieder gesagt, bewirkt die Schöpferkraft der Welt jedes Individuums. Nochmal, Sie erschaffen mit Ihrem Bewusstsein Ihre Welt. Wir wollen das noch vertiefen gleich. Das individuelle Bewusstsein ist Teil des universellen Bewusstseins, aber die Verbindungsintensität ist interindividuell unterschiedlich. Das liegt aber an dem Bewusstsein selbst. Das Bewusstsein kann sich klar machen, dass es Teil des universellen Bewusstseins ist. Hier sehen Sie es nochmal sehr schön. Wir haben dieses universelle Geistmoment, und keiner wird bezweifeln, dass unser Bewusstsein letztlich aus dieser Natur heraus geschaffen worden ist. Der Wille individuell unterliegt meinem Bewusstsein. Auf der anderen Seite habe ich ein Unterbewusstsein, dem unterliegt unser archetypisches, weil angeborenes Gefühl. Gefühle, die Hauptgefühle jedenfalls, sind uns angeboren. Auch das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und im Glaube kommt nun alles zusammen. Das universelle Moment, das archetypische Moment und das individuelle Moment. Und der Glaube ist eine enorme Kraft. Der Glaube muss nur wissen, körpereigenes Wissen. Wenn Sie vom Glaube her unwiderruflich wissen, dass es so ist, dann passiert es. Der Kaon, der Pali-Kaon aus dem Buddhismus: Der Geist ist Vorläufer aller Dinge, die Grundessenz alles Existierenden. Vom Geist gehen alle Dinge aus, sind Geist geschaffen, Geist geführt. Das entspricht dem, was ich sagte, das Bewusstsein erschafft alles. Universelles Bewusstsein, individuelles Bewusstsein. Ich bin Teil des universellen Bewusstseins. Die Welt kann nicht ohne Schöpfer existieren, so wie ein Traum nicht ohne Träume existieren kann. Das ist ganz interessant, wenn Sie das hier sich anschauen. Unser bewusster Geist analysiert, verarbeitet, entwirft Pläne. Und der unbewusste Geist, das war unsere Gefühlsstruktur, reagiert und steuert alle biologischen Prozessanpassungen, vermittelt die Speicherung, und bis 95% der Lebensaktivitäten werden hier entschieden. Und dementsprechend ist auch die Speichermöglichkeit. Was Sie auf der linken Seite sehen, ist der Machu Picchu. Und der besteht aus 20 Millionen Pixelpunkten hier jetzt, von denen jeder ein Bit an Informationen darstellt. Und diese Menge an Informationen kann das Unterbewusstsein pro Sekunde empfangen und verarbeiten. Und wenn wir jetzt das bewusste Denken auf der anderen Seite uns anschauen, wie viel dieser Information verarbeitet unser bewusstes Denken, das zeigt die obige Darstellung in dem kleinen Pfeil, da ist ein kleiner Punkt drunter und dieser Punkt ist noch 100-mal vergrößert. Das ist das, was unser bewusstes Denken pro Zeiteinheit gegenüber den 20 Millionen Pixelpunkten im Unterbewusstsein jeweils verarbeiten kann. Sehen Sie, hier haben wir wieder dieses unglaubliche Verschieben, dass die Hauptverarbeitung von Informationen über die Gefühlsstruktur stattfindet und nicht über unseren Intellekt, auch wenn wir denken, der Intellekt ist das Wichtigste. Die Gefühle sind natürlich eine tolle Erfindung vom universellen Geist. Unter anderem hängen mit diesen Gefühlen natürlich auch der Glaube, Krankheit und Heilung zusammen. Also was wir mit Placebo- und Nocebo-Effekt nennen. Laut Quantenphilosophie, die Dinge der materiellen Welt existieren nur in Beziehung zu einem Bewusstsein. Mitschöpfertum ist eine inhärente Eigenschaft. Und deshalb heißt dieses Gebiet offiziell Quantenphilosophie. Hier sind eine Menge Beiträge von klassischen Physikern in diesem Band vom Spektrum. Das ist nochmal sehr schön. Das sind die Sinnesorgane hier. Das Ich nimmt die Energie der äußeren Welt in seine Innenwelt, in sein Bewusstsein und Geist auf, prägt dann innere Bilder, er verwandelt also die Energien in Bilder und gibt diese Vorstellung als Schöpfung in die äußere Welt zurück. Die materielle Welt kann in keinem Fall existieren ohne die Spiegelung der inneren Welt. Verstehen Sie es? Ich in meinem Inneren bin derjenige. Der Brunton hat das so schön gesagt, ein Philosoph, ich liebe ihn. Er sagte, wenn ich die äußere Welt wahrnehme, dann ist es nur ein Zeichen, dass mein Inneres, mein Bewusstsein arbeitet. Sonst würde ich die äußere Welt ja gar nicht wahrnehmen können. Na, da ist er ja. Brunton, wenn wir glauben, wir erlebten eine Welt außerhalb von uns, erleben wir in Wirklichkeit das Selbst innerhalb von uns. Es gibt keine Erscheinung, die nicht aus dem Bewusstsein hervorgeht und die sich nicht vor einem unendlichen, ewigen Hintergrund abspielt. Darf ich Ihnen das nochmal ganz deutlich sagen? Nichts würde auf dieser Welt existieren ohne ein menschliches Bewusstsein. Wenn es kein menschliches Bewusstsein gäbe, dann könnte ich niemals beweisen, dass es draußen etwas gibt. Denn alles ist durch die Brille eines menschlichen Bewusstseins uns bekannt. Entweder haben wir es selbst erlebt oder ich zapfe ein Bewusstsein an, irgendein, der mir was zu sagen hat, ein Lehrer. Haben Sie das verstanden? Es ist tatsächlich so. Der bewiesene rote Faden von Quantenaktivitäten, auch in Lebens- und Bewusstseinsprozessen. Wir hatten das schon bereits gesagt, wir haben ein Mehr aller Möglichkeiten, das ist diese Superposition. Dann haben wir die Auswahl von Möglichkeiten, die lokale und zeitliche. Also hier und jetzt wähle ich etwas aus, aus diesem Rauschen, aus dem großen Rauschen. Kollaps der Wellenfunktion, Dekohärenz. Und dann haben wir eine dritte Sache, das ist die Verschränkung. Ein Vehikel für nicht lokal zeitliche, also universelle Ausbreitung von bestimmten Eigenschaften, aber mit einer Option, dass ich an jeder Stelle des Universums diese Information abrufen kann. Eine unglaubliche Sache. Einstein gefiel das überhaupt nicht. Niels Bohr sagte damals schon, eine Erscheinung ist nur dann eine Erscheinung, wenn sie eine beobachtete Erscheinung ist. Und John Wheeler ergänzt, dass ein Beobachter jemand ist, der am Entstehen des Sinns beteiligt ist. Sehen Sie, das Geben von Sinn und Bedeutung. Aber das ist auch wichtig, was John Wheeler hier sagte. Aus der Erkenntnis, dass das Bewusstsein das Agens ist, also das Agens ist, ich muss das betonen, das Agens ist, dass ein subatomares Teilchen wie etwa ein Elektron Existenz werden lässt, sollen wir nicht voreilig schließen, wir seien die einzigen Agenzien in diesem schöpferischen Prozess. Wir erschaffen zwar subatomare Teilchen und dazu das gesamte Universum, aber umgekehrt erschaffen sie auch uns. Eins erschafft das andere im Rahmen einer selbstregulierenden Kosmologie. Schauen Sie, wenn dieser Raum von Ihnen verlassen wird, dann existiert dieser Raum weiter. Weil es gibt eine ganze Menge Resonanzmomente, die diese Materie erhalten. Deswegen sagte ich vorhin, das Bewusstsein hat zweierlei Möglichkeiten. Es kann bestehende Materie beeinflussen. In meinem Körper habe ich das gelernt. Ich musste lernen, meinen Körper zu beeinflussen. Ich habe früher als Baby da irgendwo rumgestrampelt. Ich musste lernen, wie es ist, diese Materie zu beeinflussen. Aber ich kann auch neue Materie erzeugen. Und das kann offensichtlich das Bewusstsein des Menschen besonders gut verglichen mit anderen Organismen. Wir haben also drei unterschiedliche Einheiten zu beachten. Einmal das betrachtete Objekt, von dem wir eben gesprochen haben, dass wir es erzeugt haben. Das kann aber auch genauso gut jemand in Ihrer Familie sein, wer Arzt ist, es kann ein Patient sein. Dann haben wir die Umgebung und Sie sehen, hier laufen dauernd Pfeile hin und zurück. Das Objekt beeinflusst die Umgebung beeinflusst das Objekt. Feng Shui lässt grüßen. Und dann haben wir den Quantenzustand des Beobachters, des Subjekts. Laut Eccles, Nobelpreisträger, Psychonenstatus, der Psychonenstatus. Auch hier wird immer wieder vom Subjekt etwas beeinflusst beim Objekt, aber das Objekt beeinflusst auch das Subjekt. Oder genauso gut wird die Umgebung hier beeinflusst. Und alle drei Untersysteme haben eine schnelle Dynamik, nämlich innerhalb von 10 hoch minus 20 Sekunden wird hier ausgetauscht, Information oder Energie. Was ist Information? Es ist sinnlos, von Information zu sprechen, ohne dass sich diese auf etwas bezieht. Also Information ist Festlegung eine Energiegröße oder eines Energiemusters aus dem Rauschen heraus durch Geben von Sinn und Bedeutung. Sehen Sie, jetzt haben wir es wieder. Also durch zielgerichtetes Verstehen der Information. Verstehe ich die Information nicht, dann können wir den Namen Information weglassen. Ich muss Information verstehen oder jemand anders, sonst wäre es keine Information. Und ich kann nur Information verstehen, indem ich Sinn und Bedeutung gebe, diesem Energiemuster, was da auf mich zugekommen ist. Information entspricht kodierter Energie, die auf Frage gelesen und verstanden wird. Information ist ein geistiges Prinzip und das ist entscheidend mit physikalischer Grundlage. Das ist ganz parallel. Energie kann nur wirken, wenn sie von einer Zielstruktur, also von einer Antenne, erkannt und resorbiert wird. Information kann nur wirken, genauso parallel die Aussage, wenn sie von einer Zielstruktur verstanden und mit Sinn und Bedeutung versehen wird. Alles, was wir haben, ist Information. Ausgehend von unseren Sinneseindrücken, ausgehend von Gefühlen, die sich zur Bewertung einer Situation einstellen, ausgehend von intellektuell bearbeiteten Antworten auf Fragen, die wir stellen, ausgehend von der Interpretation und dem Geben von Sinn und Bedeutung. Die Wirklichkeit konstruieren wir erst danach, abgeleitet von diesen so erhaltenen Informationen. Also unsere Welt ist letztlich ein geistiges Konstrukt aufgrund unserer Eindrücke durch zufließende Informationen. Und auf diese Weise sind wir keinesfalls separiert von der Natur und von einem Forschungsobjekt, sondern wir erschaffen die Natur, auch unser Leben, durch unsere geistige Aktivität des Bewusstseins und Unterbewusstseins. Zeilinger in Wien jetzt, Ordinarius eines Instituts, der übrigens mit Verschränkungsversuchen sich einen Namen gemacht hat. Wirklichkeit und Information sind dasselbe. Information ist der Urstoff des Universums. Es ist klar, dass bewusste Erfahrung, Erinnerung, Erleben, Abspeicherung und schnellen erneuten Zugriff braucht. Wo ist der zu finden? Er ist tatsächlich im Meer aller Möglichkeiten, sprich in dem unser Inneren mit 99,999%igen Vakuum. Denn alles, was wir mit der Materie anstellen, findet eine Einspeicherung in diesem Meer aller Möglichkeiten. Alles, was wir tun und lassen, kann abgespeichert werden und durch Resonanz ein Zugriff gestartet werden, um diese Information wieder herauszuholen. Das wussten auch schon die alten Traditionen. Also nochmal, damit das klar ist, hier und jetzt werden erlebte Energiekonstellationen und ihre Informationen durch ein Bewusstsein universell abgespeichert. Das Wiederauslesen dieser Muster ist an jedem beliebigen Platz zu jeder beliebigen Zeit durch Resonanz und wir nennen es auch gerne Assoziation. Denn wenn ich meine eigenen Sachen, die ich reingebracht habe, durch Resonanz wieder rausrolle, hätte ich ja nichts davon. Aber dadurch, dass ich Assoziationen habe, kann ich neue Gebilde aufbauen. Nicht, wenn wir uns unterhalten und diskutieren, dann fällt Ihnen assoziativ plötzlich etwas ein, mir genauso, was aber nicht Ihr eigenes vorher war, sondern was erst durch unsere Diskussion entstanden ist. Merken Sie, was das bedeutet, was hier die Postulate der neuen Quantenphilosophie sind. Dass nicht in unserem Körper, in unserem Bewusstsein, Gehirn abgespeichert wird, sondern dass unser Gehirn nur ein Werkzeug ist, um eine Informationsspeicherung zu erhaschen, die auch außerhalb unseres Körpers ist, überall im ganzen Universum ist, obwohl ich der Urheber dieser Information bin. Niels Bohr sagt, das bewusste Denken bringt winzige Energieaustausche mit sich und deshalb ist nur eine quantenphysikalische Erklärung qualifiziert, das Bewusstsein zu beschreiben. Und jetzt muss ich ein bisschen flott machen, ich habe hier Zeichen bekommen, wir haben nur noch 5 Minuten. Die großen Physiker haben diese Bewusstseinsquanten alle schon benannt. Psychons, Egons, Kortikons. Und jetzt die Frage, welche Systeme treten in direkte Wechselwirkung mit dem Bewusstsein? Jetzt kommt wieder unser Spin ins Spiel. Sie wissen den Spin, hier ist er nochmal gezeigt. Die Elektronen haben Spin, der Atomkern hat einen Spin. Und es gab schon in der Texas University den Versuch, dass mit dem Bewusstsein die Spins geändert werden können, hier umgeklappt werden können. Und tatsächlich im Spin steckt enorm viel für Massenbindungen. Und es ist inzwischen klar, Bewusstsein beeinflusst Spin. Alle Naturkräfte sind Kombinationen aus Masse und Spin. Spins sind die Architekten von funktionellen Molekülen. Der Spin sorgt für ein Ordnungsschema. Und was hat das mit dem Bewusstsein zu tun? Da unten sehen Sie es, Bewusstsein kann im Experiment Spins beeinflussen und greift somit in die Ordnung ein. Und das ist der Versuch, ein Experimentator sagt, ich will die Spins ausrichten und hole mir einen Normspin. Ich baue mir einen Spin mit Hilfe eines Magnetfelds aus, der genau in diese Richtung zeigt. Und relativ zu dieser Richtung messe ich meine anderen Spins. Und was machen die anderen Spins? Sie zeigen genau in die gleiche Richtung, die er sich vorher überlegt hat. Macht ein neues Experiment, baut den Spin andersrum, wieder zeigen die Spins genau in die Richtung. Und dann sagt er, jetzt habe ich eine Idee, ich baue erst den Spin so auf und dann so aus und nehme die Mitte. Und was machen seine Spins? Wieder richten sie sich so aus und so aus. Sie machen genau das, was er sich vorher überlegt hat. Und der Davis sagt, die unheimliche Sklaverei, die alle mit Spin ausgestalteten Teilchen dazu zwingt, den vom Experimentator festgelegten Winkel einzunehmen, erweckt den Eindruck, als ob der Geist die Materie beherrsche. Die Physiker haben seit langem akzeptiert, dass der Spin eines Teilchens immer in die Richtung zeigt, die ein Experimentator zufällig als Referenzrichtung ausgewählt hat. Der freie Wille eines Physikers dringt in die Mikrowelt ein. Und er sagt dann, der Geist ist direkt verknüpft mit der Physik. Alles, was Spins beeinflusst, beeinflusst auch Krankheit und Heilung. Und jetzt komme ich zu diesem Ihnen angekündigten Verschränkungsexperiment. So viel Zeit ist gerade noch. Denn diese Spins, von denen ich gerade rede, unterliegen der Verschränkung. Und da ist Folgendes erst gemacht worden. Sie sehen das in Nature veröffentlicht. Sie haben hier einen Container mit Wasser und hier haben Sie eine Droge. Und jetzt geben Sie einfach eine Energie durch beides gleichzeitig durch. Das hier ist ein ganz normaler Neonlaser, wie ich ihn hier gerade benutze. Bloß er ist etwas stärker gewesen. Und in dem Augenblick, wo Sie das machen, verschränken Sie laut Physik die Spins dieser Teilchen, dieser Drogenteilchen, mit den Spins der Wasserflasche. Und was ist das Ergebnis? Hier sehen Sie nochmal die Anordnung, wie sie gemacht worden ist. Droge, Wasserflasche, Laser. Ob Sie jetzt die Droge hinter die Flasche stellen oder vor die Flasche, spielt keine Rolle. Es funktioniert immer. Sie können aber auch direkt die Droge mit den Spins des Gehirns verschränken. Auch mit einer kohärenten Energiequelle im Fall eines Magnetfeldes zum Beispiel. Hier ist die richtige Darstellung. Und die Ergebnisse sind, dass die Eigenschaften der Droge im Wasser auftauchen. In dem Fall war es ein Anästhetikum. Und Sie sehen hier, das ist relative Einheit, das ist Chloroform, das ist Chloroform D, das ist Isoforan, das ist Ether, das ist die Kontrolle. Sie können natürlich in das Fläschchen mit der Droge auch nur Wasser reingeben und dann passiert gar nichts. Und das ist Morphin. Und es spielt eine Rolle, welches Wasser Sie noch nehmen. Wenn Sie destilliertes Wasser nehmen, haben Sie nicht eine gute Wirkung. Wenn Sie Leitungswasser nehmen, haben Sie eine recht gute Wirkung. Aber jetzt geht es erst richtig los. Sie nehmen eine Wasserflasche, verschränken die Spins miteinander und teilen sie in zwei Container ein. Also Container 1 Wasser, Container 2 Wasser. Jetzt trinkt der Proband Container 1 Wasser. Der Proband fliegt nun von Ort A nach Ort B, viele Kilometer entfernt. Das war von Los Angeles nach Peking. Am Ort A, also in Los Angeles, wird nun die zweite Portion mit diesem Wasser, Containerwasser, mit einer Droge verschränkt. Das ist hier zu sehen. In dem Augenblick bekommt der Proband in Peking Sensation. Das ist Verschränkung. Ich sehe einige nicken, andere, ja, für viele ist das selbstverständlich, das ist ja klar. Und es sind auch Experimente gemacht worden, dass sie zwei Gehirne verschränken können, wieder mit einem Magnetfeld, wie es hier zu sehen ist. Und was passiert dann? Nachdem die Verschränkung stattgefunden hat, und jetzt kommt das Interessante, diese Verschränkung kann stattfinden mit einer kohärenten Energiequelle von außen oder durch gemeinsame Meditation. Das war in dem Fall jetzt, was ich Ihnen zeige, gemeinsame Meditation. Sie sehen es unten in der Schrift. Und nachdem diese gemeinsame Meditation stattgefunden hat bei den Experimenten, sind die Probanden, ich glaube 30 Meter, nicht, auseinandergebracht worden. 3 Meter nur. Also hier ein Faraday-Käfig, hier ein Faraday-Käfig. Jetzt wurde Proband A mit einer Lichtquelle in die Augen beaufschlagt, worauf von hinten vom Gehirn, das ist das Sehzentrum, liegt hier hinten, das kann man abnehmen, die Aktivitäten, das nennt sich Potenziale vom Gehirn, in dem Augenblick, wo ein Lichtstrahl kommt, werden aktiv. Und wenn die Gehirne verschränkt waren, wird Proband B daneben im Kasten genau die gleichen Potenziale zeigen, zur gleichen Zeit, obwohl er kein Licht bekommen hat, weil die Gehirne waren vorher verschränkt worden. Das sehen Sie hier oben. Und das ist ein Vortrag von Max Planck, den er in Italien gehalten hat, in Florenz. Und ich hole nur das Wichtigste hier raus. Er sagt, hinter allem steckt ein intelligenter Geist. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche. Denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht. Das, was wir die ganze Zeit heute hier versuchten klarzumachen. Sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Er setzt das Ausrufungszeichen. Und damit will ich schließen. Heisenberg hat so etwas Ähnliches gesagt. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht ihn atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ja, es ist leider so. Vielen Dank. Dankeschön.